On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die deutschen Athleten enttäuschen einmal mehr bei der Vier-Schanzentournee. Zudem stehen wir kurz vor den Playoffs der NFL und die Darts-WM hat ihr Ende gefunden und ihren verdienten Weltmeister ebenso. Das alles und noch viel mehr in Folge 257 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und wie immer, einen wunderbaren guten Morgen an David. Aber heute ist es mal wieder unser Edelgast, kann man ja fast schon sagen. Oh. David Müller, Funke-Volontär und natürlich auch selbst Podcaster bei Football's Coming Home. Moin.
Moin Benni, grüß dich. Ein herzliches Hallo an euch da draußen. Und ich glaube, wir können noch an alle auch noch ein frohes neues Jahr wünschen.
Ganz genau. Gut, wir haben einmal schon im neuen Jahr gesendet, aber so sei das vielleicht auch. Aber natürlich, also vielleicht schalten ja auch ein paar neue ein zu dieser Folge
dementsprechend. Dann von meiner Seite an euch da draußen noch ein schönes neues.
Genau. Und von mir natürlich nochmal. David, wir haben heute viel los. Rund um den Jahreswechsel ist natürlich gerade im Wintersport viel los. Wir müssen natürlich auf die bisher angestandenen Station der Vier-Schanzentournee schauen. Die Tour de Ski hat ihr Ende gefunden. Die Darts-WM ist vor ein paar Tagen zu Ende gegangen. Ich habe schon gesagt, NFL, da sind wir natürlich bei dir an der richtigen Adresse und kriegen auch mal ein bisschen, naja, hoffentlich qualitativeren Input als den wir geben können manchmal.
Schauen wir mal.
Aber ja, schauen wir mal. Aber ich würde sagen, wir starten ganz klassisch mit den Kurznews. Und ja, David, im Ski-Alpin, ich habe das Gefühl, häufen sich gerade so ein bisschen die Lazarett-Nachrichten, denn mit Dominik Schweiger hat der nächste Athlet seinen Rücktritt bekannt gegeben. Mit 33 Jahren, der Schritt fiel ihm unfassbar schwer. Wie gesagt, 33 Jahre, auch ein Mann, der immer mal in den Weltcup-Punkten, mit dem man immer mal mit Weltcup-Punkten rechnen konnte, aber leidet eben auch schon sehr lange an anhaltenden Rückenproblemen, viele Behandlungen gehabt und ich meine, wir hatten es ja jetzt erst, der Weltmeister Schmid musste tatsächlich die Saison auch vorzeitig beenden, auch wenn es noch nicht die Karriere ist, aber Dominik Schweiger reiht sich da doch ein in eine Reihe von Enttäuschungen auch, oder?
Ja, definitiv. Es ist ja ohnehin so, dass wir beim Ski-Alpin, gerade was in der Spitze an Qualität angeht, wir nicht mehr allzu viel haben und ganz wenige, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen, die da überhaupt ist, dann ab und zu mal aufs Podium schaffen. Da ist man ja schon als Deutscher überhaupt mal glücklich, wenn das mal so funzt und dann aber, wenn dann, sage ich mal, auch noch die Leute dann ausfallen, ihre Karriere beenden, die dann zumindest auch dafür gesorgt haben, dass wenigstens die deutschen Farmen dann irgendwo in der ersten Hälfte des Tableaus auch mal zu sehen haben, jetzt auch noch wegfallen, ist das natürlich ein riesiges Problem. Und für ihn persönlich ist es natürlich umso bitterer, dass man dann auch aufgrund einer Verletzung, dass man nicht quasi frei wählen kann, okay, Karriere ist jetzt vorbei, hat mir großen Spaß gemacht, schön mit Öl, sondern das dann anhand auch, oder anlässlich dieser Verletzung da jetzt da festmachen muss, ist natürlich ganz besonders bitter für ihn persönlich und allgemein aus sportlicher Sicht für Deutschland natürlich gerade in dieser Sportart auch eine kleine Katastrophe.
Ja, absolut. Sehr schade. Vielleicht nur ganz kurz nochmal sei rekapituliert, was so seine Highlights in der Karriere waren. 2011 hat er in Sölden sein Debüt im Weltcup gegeben, zweimal ganz knapp in seiner Karriere am Weltcup-Podest vorbeigeschrammt, einmal Vierter beim Parallel-Riesenslalom 2015 in Alta Badia und ein fünfter Platz 2021 bei der Abfahrt in Bormio, viermal deutscher Meister, also da war auch doch einiges auf der Habenseite und dementsprechend, einen schönen Ruhestand, Dominik Schweiger. Und jetzt, wir müssen leider direkt in einem eher traurigen Bereich bleiben, denn wir müssen wieder einen harten Verlust verkraften, denn die Schweizer Snowboard-Crosserin Sophie Hediger, das ist auch noch was rund um Weihnachten übrig geblieben ist, die starb am Montag bei einem Lawinenunglück in Arosa. Das hat jetzt der Schweizer Skiverband mitgeteilt, da eben Hedigers Familie auf ihn zugetreten ist. Wie gesagt, 26 Jahre lang bei einem Lawinenunglück. Ruhe in Frieden, ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Die WM-Teilnahme im März war der große Traum, worauf sie noch hingearbeitet hat und ja, das bleibt ihr einfach nicht mehr vergönnt.
Ja, Ich würde genau da einsteigen, was du gerade gesagt hast. Was soll man dazu noch sagen? Also Ruhe und Frieden. Ja. Mehr fällt einem leider nicht ein.
Ja, ich habe das Gefühl, wir müssen wöchentlich über ähnliche Ereignisse sprechen. Oder über Athleten in einem sehr jungen Alter, die tatsächlich einfach aus ihrem Leben rausgerissen werden. Und da wiegt natürlich das Leben noch schwerer als die Karriere. Und genau, ich glaube, viel mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen. Schwer dann an solchen Momenten weiterzumachen, aber es gab tatsächlich auch einen Weltrekord kurz vor Weihnachten, am 31.12., über den wir noch kurz ein paar Worte verlieren müssen, nämlich ja, über die 5000 Meter beim Silvesterlauf hat Béatrice Chebet, die ja, Olympiasiegerin, die ja auch in Paris über die 5000 und 10.000 Meter Gold gewonnen hat, mal eben den Weltrekord um, ich glaube, 19 Sekunden pulverisiert, 14 Minuten 13. Genau, den Weltrekord hat sie gebrochen und jetzt auf 13,54 runtergeschraubt. Vorher kam der Weltrekord, auch wenig überraschend, von einer Kenianerin, Agnes Jebe Ngetich. Und ja, ich glaube, damit hat sie auch nochmal gezeigt, sie ist gerade das Nonplusultra. Wie gesagt, zweimal Gold bei den letzten Olympischen Spielen. Viel mehr muss man dazu gar nicht sagen, oder?
Nee, unglaublich. Vor allem, wie sie sich dann auch noch gegenseitig so überbieten, beziehungsweise unterbieten in dem Fall, ja. Ja, wirklich, wirklich komplett irre.
Ja, es ist auch so eine Sportart, wo man sich jedes Mal denkt, gibt es da eigentlich Grenzen? Also wo kommen die Athleten an ihre Grenzen und wo geht es einfach nicht weiter? Aber offensichtlich von dem her, was wir in den letzten Monaten immer mal wieder gesehen haben, was da alles pulverisiert wurde, geht da offensichtlich noch einiges. Genau, aber so viel vielleicht erstmal zu den Kurznews. Wir hatten in der letzten Woche noch nicht so ganz darüber geredet, auch weil wir einfach nur auf die Jahresereignisse geschaut haben und auf das Jahr vorausgeblickt haben. Aber wir müssen auch noch mal auf das letzte Biathlon-Wochenende vor Weihnachten schauen. In Grand Bornand fand das ja statt, bevor es dann in der nächsten Woche in Oberhof ja weitergeht. Und ja, David, es gab echte Sensationen, über die wir reden müssen. Also nicht nur, dass Franziska Preuß ja in der Weltcup-Gesamtführung überwintert hat, unter anderem eben auch durch einen weiteren Weltcup-Sieg in Grand Bornand, sondern es gab einen Weltcup-Sieg von Selina Grotjan, die ja neu im Weltcup-Team dabei ist. So ganz nach vorne ging es da bisher in diesem Winter noch gar nicht. Und dann aus dem Nichts gewinnt sie, trotz eines Fehlers vor Franziska Preuß, die ohne Fehler blieb. Und die andere Meldung, auch das ist in der Sensation nicht minder groß, Danilo Riedmüller, ebenfalls aus dem IBU-Cup, jetzt im Weltcup dabei, ein Fehler im Massenstart, ebenfalls Zweiter, vor Taye Bö und hinter Taye Bö und vor Johannes Tinius Bö. Also, mich erschreckt das ein bisschen, was gerade im Biathlon passiert.
Da ist er ja auf jeden Fall ein guter Gesellschaft. Ne? Also, ich glaube, bei den Frauen, wie gesagt, wobei da stach bisher auch fast nur Franziska Preuß, also ganz extrem positiv hervor. Aber jetzt auch noch von Grotjan, also Hut ab. Ich weiß vor allem noch vor ein paar Wochen, wie ihr auch allgemein über die Biathlon-Situation geredet habt. Und da fiel der Name Grotjan auch schon öfter und dass sie ja nicht so richtig, gut, sondern nicht lang dabei, aber ist auf jeden Fall noch nicht so weit nach vorne schafft und da ist das natürlich ein echter Paukenschlag und das kann einen natürlich noch pushen. Wobei es bei den Frauen, wie gesagt, sieht es jetzt deutlich positiver auch aus, einfach durch Franzi Preuß. Das ist ja wirklich unglaublich auch, ich meine, hat auch viel mit Krankheit zu tun und wie sie da zurückkommt, das ist ja absurd gut. Zu gut, um wahr zu sein. Und dabei sind wir noch gar nicht bei der Vierschanzentournee und beim Skispringen. Also das ist wirklich unglaublich. Und bei den Herren, ich glaube, da müssen wir uns einfach drauf verlassen, dass es dann halt solche Erfolge oder so ein bisschen was aus dem Nichts kommt, wo einer wirklich mal einen Sahnetag hat. Darauf müssen wir uns, glaube ich, so ein bisschen verlassen, auch wenn wir dann auf die Weltmeisterschaften, die ja bald anstehen, auch so ein bisschen schauen. Weil da halt, wie gesagt, keiner wirklich konstant gut vorne dabei sein kann. Umso schöner ist, dass mal jemand gezeigt hat, auch einer der Jungschen aus dem Stall, dass das geht. Ne?
Ja.
Aber ich würde da im Vergleich zu den Frauen, würde ich bei den Herren immer noch ein bisschen vorsichtig sein und würde einfach darauf hoffen, wie gesagt, auch auf einen Bezug auf die Weltmeisterschaft, dass wir da vielleicht in der Hinsicht da ein paar Überraschungen positiv erleben.
Ja, ich glaube, für die eine oder andere Überraschung waren wir auch in den letzten Jahren immer gut, auch was zum Beispiel eine Vanessa Vogt dann auch mal bei den Damen angeht,
ja,
die aus dem Nichts ja auch dann immer mal Medaillen einfahren konnte. Ja, und bei den Männern muss man auch sagen, wenn man sich dann den Massenstart anguckt, ohne jetzt noch viel mehr auf die Ergebnisse einzugehen, die 5 Plätze um ihn rum, also Platz 1, 3, 4, 5, 6 sind alles Norweger. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal, wo da eigentlich die Fahne hingeht bei den Männern. Aber ja, Franziska Preuß, es freut mich einfach ungemein. Sie, auf ihr waren ja viele Versprechen nach Laura Dahlmeier, dann auch nach Denise Herrmann, dass sie diese Führungsrolle einnehmen muss und dann eigentlich top in Form immer war und dennoch immer wieder zurückgeworfen wurde. Deswegen umso schöner, dass es gerade da so gut läuft. Genau, aber so viel vielleicht erstmal zum Biathlon. Genau, David, wir machen gleich weiter mit der Vierschanzentournee unter anderem. Wie gesagt, Bischofshofen liegt noch vor uns, die Quali liegt aber auch da schon hinter uns und dann hat sich es auch dann auch bald schon mit der Vierschanzentournee. Die Tour de Ski hat ihr Ende gefunden. Tobias Wendel und Tobias Alt haben zusammen ihren ersten Weltcupsieg der Saison feiern können. Das alles hört ihr gleich im Wintersportblog. Bis gleich.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Und da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen Unterbrechung und melden uns wieder zurück mit unter anderem, wie gesagt, der Tour de Ski, die ja jetzt ihr Ende gefunden hat. In Val di Fiemme ging es ja im neuen Jahr weiter und ich glaube, aus deutscher Sicht muss man wirklich sagen, können wir tatsächlich wieder relativ zufrieden sein. Da wurde einiges gut gemacht am Ende des Jahres, am Ende der Wettbewerbe. Ich weiß nicht, wie du darauf schaust und ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast. Friedrich Moch am Ende beißt sich noch in die Top 10 des Gesamttableaus auf Rang 6 sogar, unter anderem durch einen unfassbar starken Massenstart auf 3 am Ende, also zum zweiten Mal, ich glaube sogar in Folge, auf dem Podium, auf dem beim Schlussrennen. Und ja, bei den Damen müssen wir natürlich über Viktoria Kahl reden. Am Ende auch auf einem starken 8. Platz, das zum ersten Mal in den Top 10, glaube ich, bei der Tour de Ski. Also Peter Schlickenrieder macht da immer noch einen sensationellen Job und auch wenn es in der Breite gerade bei den Männern immer noch hakt, Friedrich Moch kann man, wenn es drauf ankommt, sich doch verlassen.
Ja, definitiv. Wir erinnern uns alle an die Zeiten, wo ja wirklich im Langlauf absolut gar nichts ging und jetzt, und wir haben das im letzten Jahr auch schon öfter gesehen, also hier und da mal im Podiumsplatz. Wir sind da in Schlagdistanz. Bisher in diesem Jahr hielt man sich da noch so ein bisschen bedeckt und ich glaube, Moch ist so mit der erste und glaube ich einzige, gab es schon mal ein Podium in diesem Jahr beim Langlauf bisher. Weiß ich gar nicht.
Bei den Männern glaube ich nicht, wenn ich mich nicht irre.
Aber wie gesagt, die Saison ist ja auch noch nicht so lang, muss man ja auch dazu sagen, sind ja eigentlich noch relativ am Anfang. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen, auch in diese norwegische Dominanz, österreichische Dominanz, muss man ja auch sagen, hinein, da weiterhin zu zeigen, dass man auch im neuen Jahr da wettbewerbsfähig ist. Und gerade bei den Männern, wie gesagt, muss man an der Breite noch arbeiten. Aber wie gesagt, wir sind da wieder wettbewerbsfähig. Und das ist erstmal das Wichtige.
Ja, so ist es, genau. Vielleicht um ganz kurz die Sieger nochmal zu nennen. Bei den Männern hat am Ende die Tour de Ski Johannes Hirschfeld Klebo gewonnen und bei den Damen war es Therese Johaug. Wir reden fast wöchentlich über sie und staunen über sie. Mhm. 36 Jahre nach ihrem Comeback holt sie auch mal eben mit 47 Sekunden Differenz vor ihrer Kollegin Slind, ebenfalls aus Norwegen, doch relativ eindeutig den Titel. Auch sonst vielleicht wieder ein gutes Ergebnis von Pia Fink insgesamt auf einem soliden 13. Platz. Auch das ist, glaube ich, erfreulich und da ist man auf einem guten Weg. Laura Gimler auf 19 hat es ja auch einmal in einem Rennen auf Rang 6, glaube ich, oder auf Rang 5 sogar geschafft. Auf Rang 5, genau, im Sprint Final Classic. Also, ja, ich glaube, die Vorzeichen sind gut, wo die Vorzeichen dann ein bisschen komisch waren. Es wurde sich sehr über die Strecken aufgeregt. Auch Peter Schlingenrieder fand die Strecken in Teilen zu intensiv, zu heftig. Und was man ja auch tatsächlich am Tableau gesehen hat, dass, glaube ich, die Hälfte der Athleten bei der Schlussetappe gar nicht mehr dabei war. Das war auch so eine Schlagzeile, die vielleicht auch nochmal gezeigt hat, wie kräftezehrend aktuell diese Tour de Ski auch ist. Verschiedene Teams haben sich gar nicht mehr gemeldet, unter anderem auch die Ukrainer, die ja gar nicht mehr aufgetaucht sind plötzlich im neuen Jahr. Das war ein bisschen komisch, aber ja, das zeigt ja nochmal, wir kommen nachher auch wieder im Tennis dazu, darüber zu reden, dass da gar keine Pausen sind. Aber ja, offensichtlich verstehen das auch viele Athleten mittlerweile bei den Langläufern so.
Ja, definitiv. Ich meine, man muss sich ja mal in deren Situation auch mal hineinversetzen. Bei den Skispringern ist ja ähnlich, also gerade bei den Sportarten, die auch zwischen Weihnachten und Neujahr, wo es ja zur Tradition auch ein bisschen dazu gehört, zum Beispiel beim Neujahrsspringen, dass da halt auch an solchen Tagen gesprungen und sich sportlich betätigt wird. Aber wenn dann natürlich in dieser Zeit dann noch solche Sachen dann mit dazukommen, eine ganz andere Diskussion führen wir ja dann zum Beispiel beim Ski Alpin, wo auch schon in der Saison mehrfach der Vorwurf geäußert wurde, dass die Strecken zu gefährlich wiederum seien. Also ja, das sind gerade sehr schwierige Diskussionen, die auch mit der FIS geführt werden. Das ist ja alles unter deren Dach. Und da haben wir auch noch gar nicht über die Zukunft der nordischen Kombination besprochen, aber das klammern wir heute mal aus. Das kann David sowieso sehr viel besser wie ich.
Ja, ich glaube auch. Also genau, vielleicht sei da auch nochmal die Insta-Story, wenn ihr jetzt schnell seid, von David empfohlen, der da fleißig in Seefeld auch noch die nordischen Kombinierer, einige auch aus dem Weltcup-Team beim Training angefeuert haben. Die haben ja noch ein bisschen, ich glaube, beim nächsten Wettbewerb geht es nach Schonach für die, wenn ich hier nicht komplett falsch liege aktuell. Aber auch das kommt erst, glaube ich, nächste Woche dazu. Dementsprechend müssen wir da jetzt tatsächlich nicht drauf schauen. Aber David, wir haben schon es anklingen lassen, wir müssen dafür auf die Vierschanzentournee schauen. Ich meine, ja, wo fangen wir da an? Ich würde sagen, wir haben ja die deutschen Wettbewerbe uns schon relativ breit angeschaut in der letzten Woche. Aber wir müssen natürlich erstmal auf Innsbruck schauen. Der letzte, oder der Schicksalsberg, wie er ja so schön heißt, wurde am Ende auch von den Heimaspiranten durchaus dominiert. Ein Dreifacherfolg für die Österreicher. Stefan Kraft baut seine oder holt sich die Gesamtführung bei der Vierschanzentournee, setzt sich jetzt ab vor Jan Hörl und vor Daniel Tschofenik. Das sind auch die drei Namen, die uns bisher so durch die Tournee am erfolgreichsten begleiten, oder?
Ja, es ist wirklich irre, was die Österreicher wieder aus dem Hut zaubern an qualitativer Breite, und da hört es ja bei den drei nicht auf, wenn wir gleich zur Quali kommen von Bischofshofen, dass dann zum Beispiel auch Maximilian Ortner auf Platz 2 steht. Also es hört ja bei den drei nicht auf. Das ist ja, der absolute Wahnsinn, wenn das nahezu die Hälfte des ersten Tableaus in Rot-Weiß-Rot Beflaggung dasteht, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat. Ich kann den Österreichern nur gratulieren, aber natürlich muss man natürlich sagen, Deutschland, Österreich, Vierschanzentournee, wir teilen uns die Schanzen, und da ist natürlich eine gewisse Rivalität da, und wir warten alle so sehnsüchtig drauf, endlich mal wieder auf den deutschen Vierschanzentournee-Gewinner. Und das wird es auch in diesem Jahr nicht geben, leider.
Ja, so ist es. Davon können wir ausgehen. 40 Punkte in Bischofshofen aufzuholen, wird für Pius wahrscheinlich etwas schwierig. Aber ja, es gab auch wieder einige große Namen, die sich ja auch frühzeitig nach dem ersten Durchgang verabschieden mussten. Sei es ein Karl Geiger, sei es ein Halvor Egner Granerud, die beide schon erst nicht in den zweiten Durchgang geschafft haben. Zwei ehemalige Weltcup-Gesamtsieger, ne? Darf man nicht vergessen. Auch eine Kian Payer hat es in den zweiten Durchgang nicht geschafft. Und aus der deutschen Perspektive auch ein Felix Hoffmann, der ja bisher eine solide Vierschanzentournee mitgehen konnte. Und Adrian-Titel ebenfalls weit weg. Genau, so viel vielleicht hierzu. Was fällt noch auf im Tableau vorne? Ja, Pius mit einem soliden ersten Sprung, kann man glaube ich sagen, hielt sich da eigentlich vorne noch dran, aber ja, mit den 123,5 im zweiten ging da nicht mehr viel nach vorne. Und Deschwanden aus der Schweizer Sicht wahrscheinlich der Goldjunge aktuell. Das freut ihr, glaube ich, richtig, dass die wieder ein Eisen vorne im Feuer haben. Aber genau, lass uns noch mal kurz auf die Gesamttournee bisher schauen. Stefan Kraft jetzt mit 0,6 Punkten vor Jan Hörl. Da sieht man auch wieder das Podium. Daniel Czofenik auch auf 3 und der Schwanden auf 4. Pius jetzt mittlerweile auf 6. Das ist für seine Verhältnisse natürlich an sich top. Aber bei dem, was wir, wie gesagt, 5 Weltcupsiege in dieser Saison schon gesehen haben, etwas enttäuschend. Wellinger auf 12 und Karl Geiger auf 19, Raimund auf 24. Das kann, glaube ich, nicht der Anspruch sein. Wenn du willst, können wir noch mal ganz kurz auf Bischofshofen schauen.
Ja, gerne.
Weil die Quali liegt da ja schon hinter uns, wenn ich mich nicht irre. Jetzt muss ich es nur finden, genau. Auch da Kraft gewinnt vor Maximilian Ordner, dem jungen Österreicher, und der Schwanden und der beste Deutsche auf Rang 9, Andreas Wellinger. Mehr ist es nicht.
Ja, und Pius Paschke auf 13, Raimund auf 15 und Geiger auf 16. Also insgesamt im Ergebnis, ja, sieht es gar nicht so schlecht aus, aber es reicht halt in dem Sinne nicht für ganz vorne. Man merkt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die Interviews von Stefan Horngacher zwischendurch mal gesehen hast. Mhm. Also man sieht halt auch mittlerweile den Teamverantwortlichen des DSVs auch die Frustration langsam ein wenig an. Weil man ist wirklich gut in die Saison gestartet. Auf der anderen Seite, wem will man einen Vorwurf machen? Und will man vor allem Pius Paschke einen Vorwurf machen, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet hat, dass er jetzt derjenige ist, der jetzt so fulminant ins neue Jahr startet und da einen Sieg nach dem nächsten rauskloppt? Und will man ihm jetzt, obwohl man ja auch gar nicht damit gerechnet hat, will man ihm jetzt da einen Vorwurf machen, jetzt hier nicht die Vier-Schanzentournee zu gewinnen? Also ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert immer. Und ja, aber ja, ärgerlich ist es einfach. Ne? Es wird mal wieder Zeit. Sven Hannawald wartet darauf, dass endlich mal. Oder er kann das wahrscheinlich selber irgendwann nicht mehr hören, jedes Jahr aufs Neue.
Ja, es, die Hoffnung war in den letzten Jahren immer wieder da, ob es von Karl Geiger war, ob es um Wellinger ging, ob es jetzt eben um Pius ging. Naja, aber ganz traditionell sind dann die deutschen Skispringer dann ja meistens bei der nordischen Ski-WM dann wiederum ganz gut. Die steht ja in Trondheim noch an, da können wir uns auf die Rückkehr der Schanze in Trondheim freuen. Genau, aber so viel vielleicht erstmal zu der Tournee. Deutlich erfolgreicher lief es ja, das muss man auch dazu sagen, in Villach, wo die Damen ja nach ihrer Mini-Zwei-Hills-Tour weitermachen. Und holte tatsächlich Katharina Schmid ihren mittlerweile 4. Weltcupsieg in dieser Saison. Da läuft es richtig gut vor Nika Preutz, die ja die Two Nights Tour da gewonnen hat, und Jacqueline Seifritzberger aus Österreich auf 3. Auch Selina Freitag wieder mit einem starken 5. Platz. Also ich glaube, da können wir uns gerade relativ wenig beschweren, oder?
Eigentlich nicht sonderlich. Juliane Seifert auf 15, noch Agnes Reisch auf 20. Also das ist, da haben wir eine sehr, sehr gute Teambreite, wobei man hier auch wieder viele Rot-Weiß-Rote sieht. Eva Pegelnik, Lisa Eder auf 4 und 7. Also, ja, auch da geht das deutsch-österreichische Battle weiter.
So ist es. Also, genau, Nika Preutz da so die einzige aus Slowenien, die sich da in diesem Winter schon ein bisschen zurückgekämpft hat, nach oben wieder. Weil da sah ja die Perspektive vor diesem Winter gar nicht mal so gut aus. Auch das, glaube ich, relativ erfolgreich. Genau, heute müsste das sein, ist ja auch noch der zweite Weltcup in Villach für die Damen. Also genau, am Tag von Bischofshofen geht es auch in Villach für die Damen im Skispringen noch eine Ecke weiter. Genau, so viel hierzu. Wir müssen leider dann aber wieder negativ werden, um einen kurzen Blick zumindest in den alpinen Sport zu schauen. Denn ja, so ein bisschen die Hoffnung aus deutscher Sicht langfristig ist ja dort Emma Eicher. Ich glaube, das kann man sagen. Ich meine, Lena Dürr, auf die kann man sich tatsächlich ja verlassen. Da waren auch wieder ein paar Podien dabei. Aber Emma Eicher, ich glaube, Jahrgang zu 4, wenn ich mich nicht irre, hat da langfristig, glaube ich, auch Ambitionen, da oben anzugreifen, auch weil sie so eine vielseitige Athletin mittlerweile auch schon ist in ihrem Alter. Und ja, am zweiten Tag von Kranjska-Gora, am 5. Januar, also gestern, am Sonntag, hatte sie die große Chance, in Richtung eines Podests zu schielen. Sie legte einen sensationellen ersten Lauf da runter im Slalom, war auf Rang 5, ich glaube nur 66 Hundertstel von der Spitze entfernt. Und fädelt dann ein, holt dementsprechend keine Weltcup-Punkte, musste dann den zweiten Lauf abbrechen. Das hat richtig wehgetan.
Ja, definitiv. Ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert, dass wir ja im Ski-Alpin dann immer so hoffen, immer mal so auf einzelne Erfolge, die ein Lena Dürr dann in der Vergangenheit halt häufig gebracht hat. Und mit Emma Eicher, ich meine, die ist ja jetzt auch kein Rookie mehr. Sie ist noch jung, aber sie ist jetzt nicht ihre erste Saison. Und vielleicht hatte man auch so ein bisschen zu früh jetzt auch schon die Hoffnung total jetzt in sie geworfen. Du weißt ja, wie es gerade in solchen Sportarten, gerade in Deutschland ist, wenn man dann so ein Talent hat, dass man sich sagt, oh ja, jetzt, sie wird es sein. Das ist vielleicht dann auch nicht immer so gut. Ich habe mich da schon öfter gefragt, dieser Druck gerade im ersten Lauf, da kannst du ja immer noch relativ befreit loslegen, aber dann, wenn du dann letztendlich die Zeit im zweiten Lauf dann bestätigen musst, Minimum, um vorne zu bleiben, was das für ein Druck sein muss, was man ja auch immer nicht vergessen darf, ne, dass sich Bedingungen und die Strecke nach unten ja auch immer nochmal ändern kann. Ne? Also insofern, das darf man auch immer nicht unterschätzen. Am Ende des Tages war es dann vor allem jetzt in Kranjska-Gora jetzt Jessica Hilzinger als einzige Deutsche mit dem 21. Platz. Das ist natürlich schade. Aber auch hier, wem will man einen Vorwurf machen? Ne, und ausscheiden, das ist schon den Besten passiert, auch am letzten Tor vor der Ziellinie. Also insofern, draus lernen und weitermachen.
So ist es, genau. Ich meine, die Anzeichen sind doch ganz gut, dass es, dass sie an einem guten Tag auch durchaus da vorne mal mitfahren kann. Und das ist in dem Alter, glaube ich, absolut ausreichend, gerade wenn man noch so eine Top-Athletin wie Lena Dürr dann oft vor sich hat. Ja, also die Ausgangslage bei den Damen ist sicherlich erfreulicher aktuell als bei den Männern, wo ein gewisser Romet Baumann mit auch Mitte, Ende 30 mittlerweile immer noch, in den meisten Fällen der beste Mann ist und da relativ wenig nachkommt. Aber wir behalten natürlich auch hier den Blick drauf. So, das wäre es jetzt, glaube ich, erstmal aus den FIS-Disziplinen. Und ganz kurz wollen wir dafür vielleicht noch tatsächlich auch ins Rodeln schauen, denn da sieht es ja ganz gut aus. Für unter anderem auch für das Duo auch die sechsmaligen Olympiasieger mittlerweile, Tobias Wendel und Tobias Ahlt, die jetzt ihren ersten Weltcup-Saisonsieg einfahren konnten in Sigulda in Lettland. Zweimal Laufbestzeiten vor Martin Boots und Roberts Blume auf Rang 2. Dritter wurden dann Yannick Müller und Armin Frauscher aus Österreich. Also jetzt erst in Anführungszeichen der erste Saisonsieg für die sechsmaligen Olympiasieger. Der Rekordweltmeister Toni Eggert mit Florian Müller am Ende nur auf Rang 5. Die Thüringer Ola Münder und Gubitz am Ende, ich glaube, auf Rang 14. Da ging es nicht nach ganz vorne, aber die Vorzeichen sehen nicht so schlecht aus.
Die sehen richtig gut aus, wobei man auch, glaube ich, jetzt absehen kann, dass diese ganz krasse Dominanz der Deutschen, das hat man ja im letzten Jahr auch schon gesehen, aber sie bröckelt auch und das sieht man auch in zum Beispiel an dem Tag bei den Frauen, wo sich eine Elena Botha durchgesetzt hat aus Lettland. Zweite, erfreulich Merle Frebel aus deutscher Sicht und auf Platz 3 Lisa Schulte, aber man sieht, die anderen Länder holen auf. Und in diesem Durchlauf kam dann Anna Berreiter nur auf Platz 8. Julia Taubitz wurde sogar 9. Melina Fischer, um es noch rund zu machen, auf Platz 15. Aber, wie gesagt, man sieht, Deutschland muss sich ordentlich strecken. Aber das ist ja auch ganz gut. Ne? Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Und wichtig ist, dass man immer genug Eisen im Feuer hat und wohlgemerkt geht es ja dann auch bald wieder zurück an die heimischen Bahnen. Da dominieren dann auch meistens die Deutschen. Das ist auch immer so eine Sache, aber die diskutieren wir jetzt nicht hier, wo ich mich dann immer frage, ist das denn auch also wettbewerbsmäßig immer so super fair, dass so viele Bahnen in Deutschland sind? Also kann mir ja keiner erzählen, dass das doch schon ein großer Vorteil für uns ist. Gerade im Endklassement. Aber bin ich kein Experte, nur mal so als kleine Gedanke.
Kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall meinen. Ich glaube, gerade wenn man sich die österreichischen Wettbewerbe anschaut, da gab es ja auch in den letzten Wochen dann auch mal dreifache Erfolge, was ja vielleicht auch die These ein bisschen stützen würde. Aber ja, genau, Taubitz, da machen wir uns jetzt, glaube ich, auch keine großen Sorgen drum. Merle Frebel dafür holt ein tolles Ergebnis. Also auch da sind wir auf einem guten Weg. Genau, zwei Worte vielleicht noch zur nordischen Kombi. Ich lag richtig, es geht in Schonach weiter, am 17. Januar aber erst für Männer und Frauen. Also auch da nächster Halt wieder in Deutschland. Danach geht es nach Seefeld, da wo sich gerade David in der Ecke befindet. Genau, liebe Grüße da auch übrigens nochmal in den Urlaub, offiziell in dieser Folge. Und ja, ich glaube, David, das war jetzt ein wilder Ritt durch die aktuellen Geschehnisse, durch den Wintersport. Und wir haben ja noch ein bisschen was auf der Uhr. Wir reden noch über Tennis, wir reden noch über die Darts-WM, die zu Ende ist, über NFL, die Playoffs stehen da nämlich jetzt an und noch ein paar Sachen mehr. Auch im Fußball gibt es ein paar Rotationen, über die wir kurz Worte verlieren müssen und dann hören wir uns im dritten Take gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück nach unserer kurzen Unterbrechung und melden uns ja nochmal mit einem kurzen Gang zurück zum Rodeln und zum Bob. Denn David, wir haben da etwas Kleines unterschlagen.
Ja, und zwar noch zwei Rodelwettbewerbe und natürlich Bob. Da sind wir natürlich super erfolgreich, deswegen können wir ihn nicht unterschlagen. Am Sonntag hatten wir noch vergessen, die Einsitzer Männer, also beim Rodeln, aus deutscher Sicht Max Langenhahn, da auf dem dritten Platz. Es gewann Gleischer aus Österreich und Apajotz, ein Letter auf Platz 2 in Sigulda. Natürlich musste ein Letter auch ganz vorne sein. Erfreulich ist aber aus der deutschen Teamstaffel, die haben nämlich gewonnen im Mixed vor Österreich und der Ukraine. Und dann gucken wir noch schnell in den Bobsport. Wie gesagt, da gab es ja den Weltcup in Winterberg, wo im Monobob sich Lisa Buckwitz durchsetzen konnte vor Hasler aus der Schweiz und Walker aus Australien. Auch sehr interessantes Bild. Ja, und beim Zweierbob wieder ein schönes deutsches Podium. Schwarz-Rot-Gold auf 1 bis 3. Francesco Friedrich auf Platz 1, Amur auf Platz 2 und Johannes Lochner Dritter, das änderte sich so ein bisschen im Viererbob, denn da war auf einmal Hall aus Großbritannien auf Platz 1, also auch da mal die deutsche Dominanz gebrochen. Sehr interessant, Francesco Friedrich wurde Zweiter und Adam Amur landete auf Platz 3 tatsächlich. Also ein sehr interessantes Bild und noch zur Vervollständigung im Zweierbob der Damen. Auch da wurde Lisa Buckwitz Erste vor Laura Nolte und Kim Kaliki, also auch hier ein deutsches Podium. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, den Wintersport wirklich erledigt.
Genau. Übrigens wurde Francesco Friedrich jetzt das erste Mal durch diesen ersten Platz von Hall in diesem Winter geschlagen. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Es gab so einige Stürze, was auch so ein bisschen diesen Vierer-Bob-Wettbewerb überschattet hat, gerade im zweiten Durchgang. Musste dann auch tatsächlich der große Großteil nach hinten eine Stunde verschoben werden, weil es dann auch einen Notarzt-Vorfall gab und ein Anschieber tatsächlich versorgt werden musste. Aber genau, so viel vielleicht hier erstmal dazu, das er noch erwähnt. Aber jetzt machen wir tatsächlich den Wintersport zu. war tatsächlich wieder ein wilder Ritt. Und gehen in den Tennis, David. Denn da fand ja der United Cup statt und das Turnier, was wie kein anderes für Mixed-Wettbewerbe steht und das Duo aus Taylor Fritz und Coco Gauff gewinnt am Ende als US-Team den United Cup.
Ja, und das mithilfe ihrer Einzel. Also zum Doppel kam es da gar nicht, weil Coco Gauff Iga Świątek in zwei Sätzen schlug und Taylor Fritz sich ein hartes Match mit Hubert Hurkacz lieferte. Am Ende setzte sich aber Fritz in drei Sätzen durch und somit gewinnen die Vereinigten Staaten zum zweiten Mal den United Cup, somit auch Nachfolger von Deutschland, die leider bereits im Viertelfinale ausgeschieden sind gegen Kasachstan. Da geht dann aber der Blick vor allem aus Sicht von Alex Zverev dann natürlich jetzt im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, ich muss mich noch dran gewöhnen, jetzt dann auf das erste Grand Slam, die Australian Open. Man ist ja auch schon da unten, man hat ja den United Cup, glaube ich, in Brisbane oder so gespielt. Also auf jeden Fall ist man schon mal da unten. Und ja, da möchte Zverev in diesem Jahr vor allem endlich die Mission erster Grand Slam-Titel abhaken. Wird schwer genug bei diesem Turnierkalender. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du hast es in der Folge angeteasert. Also ich habe so ein bisschen Sorge, gerade in Bezug auf Alex Zverev, der ja auch öfter mal mit seiner Gesundheit zu kämpfen hat. Jetzt, wie gesagt, auch hier den United Cup gespielt hat, über Weihnachten, über Neujahr. Boah, also. Und jetzt gleich bald wieder mit Australian Open einsteigen. Also, wow.
Ja, es ist wirklich brutal. Und er, in Anführungszeichen, beschwert sich auch zu Recht. Das muss man natürlich auch dazu sagen, Jahr für Jahr, je knapper er auch an den Grand Slams vorbeischrammt und diese Chancen verpasst, er wird ja auch nicht jünger, ne? Natürlich, ja. Er ist 27, er ist noch im besten Tennisalter, aber die Chancen, dass es noch was wird, die werden natürlich immer geringer. Das gehört zur Wahrheit dazu und natürlich, dann kamen Verletzungen dazwischen, dann kamen richtige Hammer-Matches, in denen er ganz knapp ausgeschieden ist. Also, man kann es ihm nur wünschen, dass es endlich klappt. Und aber ja auch selbst dieser United Cup hat ja wieder gezeigt, wie voll dieser Kalender ist. Direkt rund um Silvester geht es auch direkt dann weiter. Dabei hat das Jahr ja eigentlich auch mit Tennis aufgehört. Also,
prinzipiell, ja.
Aber und die Quali für den ersten Grand Slam steht ja auch schon oder läuft ja auch schon. Zum Beispiel Anna Friedsam, die schon die erste Runde überstanden hat. Nomanoa Akugue ist leider schon ausgeschieden, ebenso auch wie Maximilian Marterer, der so ein bisschen die Lebensversicherung auf die Grand Slam-Qualis sich gesichert hatte, aber diesmal ist er nicht dabei. Am 14. geht es, glaube ich, los mit dem Hauptturnier.
Ja, freue ich mich wieder sehr drauf. Wieder, wenn man früh aufsteht, gleich mal reinlunzen, wie es in der Nacht so gelaufen ist. Ein Wort noch vielleicht abschließend zu Zverev. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, er hat ja ansonsten alles gewonnen, schon relativ. Also ATP-Finals, Olympiasieger kann er sich nennen, United Cup hat er mit Deutschland auch schon gewonnen, den Laver Cup hat er jetzt auch dieses Jahr mit dem Team Europe gewonnen in Berlin. Aber das sind dann halt, wie gesagt, gerade Laver Cup ist ein gutes Beispiel, das, was dann noch zusätzlich auch nochmal wieder mit oben drauf kommt, so geil das ist, da zu spielen und so interessant dieses Format ist, ja, aber es sind dann auch noch mehr Spiele, abseits an den ATP-Turnieren, an denen man teilnehmen muss letztendlich, um Punkte für die Weltrangliste zu sammeln und den Grand Slams, ne?
Ja, so ist es. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wer da direkt zum Anfang des neuen Jahres die ersten Akzente setzen kann. Und schauen da natürlich dann auch wieder mit Spannung drauf, wo wir auch, ich weiß nicht, ich glaube, du hast wahrscheinlich weniger mit Spannung drauf geguckt, aber wo wir auf jeden Fall mit großer Spannung drauf geguckt haben, war natürlich die Darts-WM, die ja jetzt in der vergangenen Woche auch ihr Ende gefunden hat, am 3. Januar. Das heißt, ich glaube, es war es der Freitag? Ja. Ja, müsste der Freitag gewesen sein. Er stand dann das große Finale an, das Finale, auf das alle hingefiebert hatten. Luke Littler, der 17-Jährige, in seiner zweiten WM, das zweite Finale, was er spielt, unfassbar, trifft auf keinen geringeren als Michael van Gerwen, der ja zu dem Zeitpunkt noch der jüngste Weltmeister aller Zeiten war. Und ja, was soll ich sagen? Die Partie fand ein jähes Ende, insbesondere dadurch, dass Michael van Gerwen diese Anfangsphase komplett verschlafen hat. 0-4 lag er sehr schnell hinten gegen Littler, kam dann noch zu ein paar stabilen Satzgewinnen, zu guten Sätzen, aber am Ende 7-3 im Finale gegen einen Luke Littler. Da fehlen mir tatsächlich die Superlative für diesen Mann. Wie gesagt, 17 Jahre alt, darf noch nicht mal Auto fahren, aber hat sich mal eben jetzt hier 500.000 Pfund gesichert. Also, ja, das Nonplusultra ist, glaube ich, jetzt erstmal wieder gefunden.
Ja, definitiv. Und vor allem, wenn man dann in so einem Finale dann offensichtlich dann ja auch noch so, ich sag mal, in Anführungszeichen dominiert oder zumindest auf jeden Fall das relativ deutlich dann so hinten raus macht. Also gerade bei solchen Wunderkindern, da fragt man sich ja immer, ach ja, was haben wir mit 17 Jahren gemacht? Haben definitiv noch nicht so viel Geld verdient und man konnte sich vor allem nicht schon Weltmeister nennen. Aber ja, Wahnsinn. Wahnsinn, was dieser Dartsport, auch wenn jetzt nicht so mein Fokus drauf liegt, man kann ja auch nicht alles gucken, aber was der da für beeindruckende Leute doch hervorbringt, wie ein Luke Littler, den ja mittlerweile jetzt auch alle auf der Welt kennen. Ne? Also das ist ja, selbst wenn man jetzt dem Dartsport jetzt nicht so verbunden ist, aus deutscher Sicht würde mich da vielleicht noch interessieren, wie du so die Gesamtbilanz siehst. Konnte sich ja eigentlich nur ein Herr Pietrzko so richtig hervortun. Ist ins Achtelfinale ist er gekommen, richtig, wenn ich das im Kopf hatte. Wie fällt da dein Gesamtfazit so zu aus?
Durchwachsen, würde ich sagen. Ich meine, wir haben in diesem Jahr wieder viele Schritte aus deutscher Sicht nach vorne erlebt. Zum Beispiel, dass der Rekord der Anzahl an Deutschen im Ellipelli wieder größer geworden ist. Waren ja jetzt 6 Namen, die da aus deutscher Sicht an den Start gegangen sind. Wir haben Martin Schindler hat dieses Jahr 2 Turniere gewinnen können, was auch noch, also 2 European Tour Turniere, was auch noch nie jemand geschafft hat. Auch wieder eine neue Bestmarke. Also es gab so viele Schritte nach vorne auch wieder, was mich dann auch so ein bisschen negativ wieder auf die WM blicken lässt, weil gerade Martin Schindler eben auf voller Linie enttäuscht hat, in seinem Zweitrundenmatch direkt auch 3-0 rausgegangen ist gegen Callan Ritz. Gabriel Clemens, der sein Halbfinale von vor 2 Jahren bei der Weltmeisterschaft in der Rangliste zu verteidigen hatte, weil es ja eine 2-Jahres-Rangliste ist. Und auch dem nicht mächtig werden konnte, auch in der zweiten Runde ausgeschieden. Und dadurch ist er jetzt auch aus den Top 32 der Welt rausgefallen. Das sind so die Negativfaktoren. Mhm. Nichtsdestotrotz war Ricardo Pietrzko ja mit dem Achtelfinale erst der zweite Deutsche, nach Clemens vor 2 Jahren mit dem Halbfinale, der jemals in einem Achtelfinale bei einer WM stehen konnte. Das muss man auch nochmal hervorheben. Also auch das ist immer noch eine Besonderheit. Florian Hempel hat wieder eine tolle WM gespielt. Wir haben gute Debüts gesehen von Nico Springer und Kai Gotthard. Springer, der ab jetzt auch Profi ist, und Gotthard, der im Januar jetzt in den nächsten Tagen seinen Profi-Status holen will. Ein durchwachsenes Bild, glaube ich, wo mehr möglich gewesen wäre aufgrund der Auslosung. Aber wir gucken, glaube ich, relativ nüchtern und gut auf das neue Jahr. Aber wie viel hast du denn von der WM mitbekommen?
Geschaut habe ich ehrlicherweise nicht so viel, weil ich gerade die Weihnachtszeit dann nutze und ich mich freue, dass ich da mein Fußballkonsum drastisch runtergefahren wird, dadurch, dass nicht viel stattfindet. Aber dann schaut man dann halt auch noch andere Sachen. Deswegen ist es, wenn man immer meint, zur Weihnachtszeit, Silvester, es findet ja so wenig Sportliches statt, der lügt. Deswegen ist das immer eine kleine Herausforderung. Und ich war ja zwischen Weihnachten und Neujahr auch mal bei anderen Sportarten auch noch unterwegs. Also insofern habe ich dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr weniger noch mitbekommen, was allerdings natürlich auch daran lag, dass, wenn natürlich die Deutschen so weit kommen, dann schaut man dann nochmal eher hin, logischerweise. Ansonsten liest man halt viel mal so mit und man schaut jeden Tag rein, okay, wie war denn so der Tag? Aber ich gebe zu, mein Darts-Konsum hielt sich ein wenig in Grenzen.
Es sei dir verziehen. Ich meine, selbst an den Weihnachtstagen konnten wir ja auch auf uns auf NFL freuen, unter anderem. Die Vierschanzentournee war noch. Also es gab genug Stuff, den man dennoch gucken konnte und wo du sicherlich dann eher eingeschaltet hast. Jeder setzt da, glaube ich, auch seine eigenen Prioritäten. Ich glaube, so viel reicht zur Darts-WM erstmal. Ich weiß gar nicht, wo wollen wir weitermachen? Wir können gerne kurz zum Handball gehen. Ich meine, da können wir uns ja auch, und ich habe es schon letzte Woche angeteasert, ich freue mich jedes Jahr wieder auf ein geiles Turnier im Januar, ob EM oder WM im Handball. Das gehört irgendwie auch immer dazu, wenn man sich gar nicht mehr auf den Winter freut, wenn es draußen nur noch eklig ist, man einfach nur den Frühling herbeisehnt und sich dann mit einem Tee oder mit einem Kakao vor die Glotze setzt und abends um 18 Uhr die Handballspiele der deutschen Nationalmannschaft schaut. Ich weiß nicht, wie schaust du darauf?
Ich freue mich, dass es endlich mal wieder losgeht. Die Werbung wird ja in den Öffentlich-Rechtlichen schon fleißig geschaltet. Und ich glaube, jetzt am Donnerstag gibt es ja den ersten und, meine ich, auch einzigen Test gegen Brasilien. Der Bundestrainer war ja jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen unruhig aufgrund der Personallage, die sich jetzt aber zunehmend entspannt hat. Jetzt auch sogar ein Spieler, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, der war mir auch noch gar nicht so extrem geläufig, aber sogar von einem Kreuzfahrtschiff geholt werden musste, weil er nachnominiert wurde. Ist jetzt leider den Namen gerade gar nicht, aber auf jeden Fall auf personeller Ebene sieht die Situation jetzt mittlerweile gut aus, wo man noch die Vorbereitung mit 13 Spielern begonnen hat, fühlt sich der Kader jetzt und es ist jetzt natürlich auch wichtig, dass es da vorangeht. Aber es wären auf jeden Fall spannende Wochen und wie gesagt, jetzt am Donnerstag ein Test. Ich glaube, in Flensburg ist das gegen Brasilien.
Genau. Wie die Sportbild so schön schreibt, Handball-WM, DHB, Gislason holt Tim Zechel von der AIDA. Das ist ein Satz, mit dem ich nicht gerechnet habe. Glaube ich, hätte man mich das zum Neujahr gefragt. Aber sei es drum, auch das sind die Geschichten, von denen der Sport irgendwie lebt. Genau, vielleicht noch zwei Worte zu Yogi Bitter, der ja jetzt, naja, absolute Handballlegende, der jetzt auch seine Karriere beendet hat im Spiel kurz vor Weihnachten zwischen dem HSV Handball und der SG Flensburg-Handewitt, 32-32 am Ende. Am Ende 657 Bundesligaspiele, auch im Nationalmannschaftstor gestanden, auch bis zuletzt, ja. Viel mehr muss man, glaube ich, zu dieser Legende gar nicht sagen, oder?
Nein, eine absolute Erscheinung und der beste Beweis ja dann auch, dass man das Alter zwangsläufig keine Rolle spielt. Im Gegenteil, man wird manchmal im Alter sogar noch viel besser. Gerade in Bezug auf die Nationalmannschaft, wir erinnern uns. Also, Wahnsinn.
42 Jahre alt, um das nochmal hervorzuheben. Also sowas gibt es eben dann auch im Tor dann natürlich mehr als auf dem Platz, gerade in so einer High-Intensity-Sportart wie Handball. Aber tolle Geschichte, toller Kerl und der wird auf jeden Fall dem deutschen Handballsport auch ein Stück weit fehlen. Bevor wir dann zur NFL kommen, noch zwei Worte zum Eishockey-Wintergame, was ja im Waldstadion in Frankfurt noch gespielt wurde. Da kam es ja zum Derby zwischen den Löwen aus Frankfurt und dem Adler Mannheim. Das war wirklich fast schon USA, was da abging mit Pyrotechnik, mit so einer Big Band, die da Smells Like Teen Spirit geballert hat von Nirvana. Also das war schon echt ein Riesen-Highlight für eine Sportart, die in Deutschland zwar durchaus eine Lobby hat, aber doch auch immer so ein Stück weit unter der Mainstream-Öffentlichkeit auch sich bewegt, oder?
Ja, leider. Aber ich sag mal so, ich meine, es waren über 45.000 Zuschauer im Stadion. Und ich sag Wahnsinn. Mal so, wie viele passen in den Deutschen Bank Park zu Eintracht Frankfurt spielen? So 51.000. Also da war jetzt auch vergleichsweise nicht mehr so viel Platz. Ich kann vielleicht, weil ich zwischen den Jahren bei den Eisbären war, zum ersten Mal ein Live-Eishockey-Spiel gesehen habe. Leute, geht zum Eishockey. Es ist wesentlich cooler wie im Fernsehen, man muss wirklich sagen. Ich habe ja lange dran gezweifelt. Aber wirklich, wenn man da sitzt, man sieht den Puck im Tor einschlagen. Das sieht man ja im Fernsehen oftmals nicht so gut. Deswegen ist das dann für mich eher unattraktiv. Aber geht zum Eishockey vor Ort, das macht total Laune. Und dann in so einem Setting ist das natürlich absolut irre. Vielleicht, um noch mal kurz auf das Sportliche mal kurz drauf einzugehen. In der Tabelle hat sich jetzt erstmal groß nichts geändert. Ingolstadt ist vorne geblieben, haben jetzt gestern Iserlohn geschlagen in Overtime. Die Eisbären waren souverän in Nürnberg mit 2-5 und Bremerhaven schlug Schwenningen mit 2-1, die auch übrigens bei den Eisbären zu Gast war, bei dem Spiel, wo ich jetzt zwischen den Jahren war, haben die Eisbären ziemlich deutlich mit 7-3 gewonnen am sogenannten Squid Game Spieltag, aber darüber reden wir jetzt nicht. Das war ein wenig cringe, sagen die jungen Leute heutzutage. Aber ansonsten hat sich zumindest, was die obere Hälfte angeht, in der DEL erstmal nichts weiter bewegt. Weitere Spiele folgen noch, heute unter anderem Red Bull München, die gegen die Löwen Frankfurt spielen. Heute ist ja in Bayern Feiertag, deswegen ist das auch möglich, um 16.30 Uhr zu spielen. Und ansonsten finden jetzt auch weitere Partien unter der Woche statt. Schaut da gerne mal rein, unter anderem später Berlin in Köln.
Ganz genau. Und bevor wir dann, wie gesagt, zumindest ganz kurz auch nochmal in den Fußball gehen, wie gesagt, da geht es jetzt gerade so mit der Vorbereitung auch für die Bundesliga-Vereine wieder Stück für Stück los, müssen wir natürlich noch in die NFL gehen. Denn David, so, das ist jetzt dein Metier, your time to shine. Ich meine, wir stehen jetzt kurz vor den Playoffs. Es geht jetzt nächste Woche endlich los. Viele Playoff-Teilnehmer standen schon vor dem letzten Spieltag fest. Aber dennoch entwickelte sich dann ja, das kann man durchaus sagen, in den Spieltag wieder voller Überraschungen und auch richtige High-Scoring-Games, die richtig Bock gemacht haben auch auf die Playoffs, oder?
Ja, wobei ja immer dieser letzte Spieltag so ein bisschen ein Überraschungsei ist, ne? Weil du hast auf der einen Seite die Teams, die noch um die Playoffs kämpfen Und die, die dann auch noch zeitgleich bangen, was die Konkurrenz macht, ob sie ihnen den Gefallen tun oder auch nicht. Und die anderen Teams, die entweder schon ausgeschieden sind oder ja, die eigentlich schon alles safe haben. Und dementsprechend fallen dann die Ergebnisse ein wenig crazy aus. Und da, wenn wir mal aufs Playoff-Picture jetzt mal gucken am Ende des Tages, ziehen wir das vielleicht mal von der Seite so ein bisschen auf. Also nächste Woche beginnt dann die Wildcard Round am Samstagabend, dann direkt mit Houston gegen die Los Angeles Chargers. Richtig stark da auch mit Justin Herbert, dass sie es jetzt endlich mal geschafft haben, die Playoffs zu erreichen. Dann am Sonntag früh um 2 Uhr. Was für ein Spiel. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht nur ihr das anschauen werdet, sondern vielleicht Benny Scherb auch. Gucken wir mal. Denn seine Pittsburgh Steelers spielen gegen die Baltimore Ravens. Was für ein unfassbares Spiel, oder?
Ja, ich sehe es ja fast schon, wenn ich auf die letzten Jahre gucke. Wahrscheinlich können wir uns da wieder nach einer soliden Season vor den Playoffs. Können wir dann abdanken in der ersten Runde der Playoffs und dann gelingt uns wieder kein ganz großer Pick und das Draft-System meint es wieder nicht gut mit uns. Man kennt es ja mittlerweile ganz gut aus Steelers Sicht. Aber ja, was ist denn so sonst das, was dich so von den Spielen her richtig begeistert, die jetzt auf uns warten in den Playoffs?
Also vor allem natürlich jetzt erstmal in der Wildcard-Round der Sonntagabend mit den Eagles gegen die Green Bay Packers. Also ich meine, viel besser geht's nicht. Davor noch Buffalo gegen Denver. Es wäre natürlich geiler gewesen, wenn meine Dolphins es geschafft hätten, weil das wäre dann auch noch ein Division-Duell gewesen in der Wildcard-Round. Also das wäre richtig heftig geworden. Aber die Chiefs haben uns da nicht den Gefallen getan, wobei die Dolphins auch am Ende bei den Jets verloren haben. Also hätten sie es ohnehin nicht geschafft, weil sie hätten gewinnen müssen. Aber ich gehe auch mal sehr stark davon aus, weil die Chiefs da wirklich krachend verloren haben. Wie gesagt, Carson Wentz hat auch gespielt. Die erste Garde um Patrick Mahomes wurde geschont. Dementsprechend haben sich die Dolphins dann wahrscheinlich auch gedacht, weil es war das Spiel war sehr früh entschieden bei den Chiefs. Ja gut, können wir es auch sein lassen. Also insofern, Denver mal wieder in den Playoffs, hätte man wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Aber ich glaube, bei Buffalo wird richtig schwierig. Montagnacht dann die Tampa Bay Buccaneers gegen Washington Commanders, glaube ich, zwei Teams, die ein bisschen überrascht haben. Vor allem die Commanders, die jetzt auch am letzten Spieltag gewonnen haben in Dallas. Und zu guter Abschluss noch Los Angeles Rams gegen die Minnesota Vikings. Ich glaube, zwei Teams, die auch ein wenig überrascht haben. Die Vikings vor allem auf Basis, wie gut sie sind, auch ohne Kirk Cousins. Und wie gut vor allem Sam Darnold ist. Und die Los Angeles Rams, dass sie ja immer so ein bisschen auf und ab hatten. Auch gerade die letzte Saison lief ja gar nicht so gut. Und sie haben es aber trotzdem geschafft. Und boah, da bin ich wirklich mal gespannt, weil bei den Rams zu spielen, beziehungsweise ja, sie spielen bei den Rams. Boah, also unangenehm. Sehr unangenehmer Gegner. Also insofern, wir können uns auf eine schöne Wildcard-Round freuen. Und da sind ja noch nicht mal die Chiefs und die Lions mit dabei. Übrigens da auch noch ein Wort zu. Die Lions sind über Minnesota hinweggefegt. Deswegen haben die auch noch mit den Chiefs zusammen eine Woche spielfrei.
Ganz genau. Also alle einschalten. Am Wochenende geht es jetzt in die heiße Phase, wo dann auch die in die NFL mal reinstarten können, die vielleicht regulär nicht jede Woche dabei sind. Liebe Grüße an David und auch liebe Grüße an mich. Aber wir sind natürlich trotzdem dabei, uns da jede Woche reinzudenken. Genau, ich habe schon gesagt, Fußball ja, aber auch die BBL ist ja schon in dieses neue Jahr reingestartet, David. Ich meine, unter anderem kam es da auch zu einer echten Top-Partie zwischen Alba und dem Bayern München. Und München vorher Spitzenreiter, verliert tatsächlich im Top-Duell gegen Alba. Wie hast du diesen ersten Spieltag im neuen Jahr mitbekommen? Ich meine, sonst die BG enttäuscht weiterhin auf voller Linie, auch wenn auch knapp, dennoch wieder ein verlorenes Spiel. Da läuft gar nichts zusammen. Chemnitz läuft gut, besiegen die Skyliners gut. Was pickst du da so raus?
Also vor allem, ich war ja, war das zwischen Weihnachten und Neujahr oder war das kurz? Nee, das war am zweiten Weihnachtsfeiertag, war ich ja beim Euroleague-Spiel zwischen Alba und Real Madrid. wo sie sich ja relativ teuer verkauft haben, am Ende dann trotzdem relativ chancenlos waren. Und ich kenne auch ein paar Freunde in Berlin, die die-hard Alba-Fans sind. Und normalerweise verortet man ja Alba immer ein bisschen woanders, nämlich da, wo jetzt die Bayern auch stehen. Und in dieser Saison, gerade in der BBL, gut, Euroleague ist man auch Letzter, aber ich glaube, das kann man relativ verschmerzen. Aber dass es halt in der BBL bisher mal so gar nicht läuft, das war halt nicht vorgesehen. Mir sagte auch mal ein Freund unter der Hand, dass er damit rechnet, dass auch bald der Trainer entlassen wird. Und jetzt kam dieses Spiel gegen Bayern und da hat man ja, glaube ich, auch schon mit 19 Punkten lag man schon zurück. Und dann, also diese Aufholjagd habe ich nicht kommen sehen. Dann die Bayern mit 88 zu 81 zu schlagen. Das war natürlich brutal wichtig, weil um aus diesem Strudel rauszukommen, und du stehst jetzt trotzdem noch auf Platz 14. Und ich mein Ziel muss es ja wenigstens sein, unter die Top 10 zu kommen. Wobei mit Albers Anspruch eigentlich Top 6, aber in der Situation, wo man sich befindet, will man auf jeden Fall nicht da stehen, wo man jetzt steht. Und ansonsten auch auf die Euroleague bezogen, man hat unter der Woche gegen Monaco verloren, war relativ erwartbar, die stehen ja auch auf Platz 1. Die Bayern verloren in Madrid wiederum, die stehen in der Euroleague jetzt knapp hinter den Bayern tatsächlich. Ansonsten, was kann man zur BBL noch sagen? Also spannend, was vor allem Fit One Würzburg Baskets macht, ehemalig S. Oliver. Das ist keine Werbung. Aber die haben sich gegen Göttingen schwer getan, also nur mit einem Punkt Vorsprung, aber stehen fest in ihren Platz 3 und unsere Freunde von Ratio Farm Ulm waren bei den Synthetics MBC erfolgreich. Ich finde diese Namen wirklich, naja. Gut, okay. Aber das sind jetzt mal so die Top 3. Überraschend auch Heidelberg-Braunschweig, die da weiterhin oben mitmischen, jetzt aber auch verloren haben. Aber macht auf jeden Fall Spaß, sich Basketball anzugucken. Heute Abend dann noch ein Spiel in Bamberg gegen die Towers Hamburg.
Ja, so ist es. Ich glaube, auf die NBA schauen wir dann in der nächsten Woche nochmal, wenn dann auch noch ein bisschen mehr los war. Weil wir sind jetzt auch schon sehr mit der Zeit vorangeschritten. Deswegen würde ich sagen, freuen wir uns jetzt auf einen kleinen, aber feinen Fußball-Take noch und das aber natürlich wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt es auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleitet. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
So, und da sind wir wieder zurück nach einer kurzen und der letzten kurzen Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, ganz traditionell zum Ausklang der Folge. Ich meine, ja, wie ich schon angekündigt habe, die Clubs befinden sich jetzt so langsam wieder in der Vorbereitung. Es geht ja jetzt auch wieder doch relativ fix los. Braucht nicht mehr so lange, bis der Ball dann auch wieder rollt. Aber ja, trotzdem müssen wir auch vielleicht auf die ein oder andere Personalie schauen. Kannst ja auch gerne gleich mal, wenn dir noch was extra einfällt, was raushauen. Aber die Personalien, die offensichtlichsten waren auch insbesondere Trainerpersonalien. Ich würde da einerseits natürlich, ich glaube, es war sogar an Weihnachten, ne? Es war der Tag nach Weihnachten, als Bo Svensson entlassen wurde von Union Berlin und kein geringerer als Herr Baumgart wieder, muss man ja sagen, bei Union einsteigt. Ich persönlich muss sagen, hab diesen Transfer so ein bisschen mit Skepsis angesehen. Meiner Meinung nach, ja, Union, das war keine gute Hinrunde. Aber ich halte eben doch große Stücke auf Bo Svensson und hatte auch das Gefühl, es passt irgendwie menschlich ganz gut zum Verein. Wie hast du jetzt auf diesen Wechsel geschaut?
Es hat halt vor allem ein bisschen gewundert, dass es halt ein bisschen gebraucht hat, ne? Also wenn, dann hätte man gerechnet, dass man, wobei ich meine, der letzte Spieltag war am 22.12., also da war gar nicht so viel Zeit dazwischen. Insofern nehme ich das Argument wieder ein bisschen zurück. Aber ja, doch, es kam dann doch ein wenig überraschend und ich teile deine Skepsis bezüglich Steffen Baumgart. Ich habe auch liebe Grüße an den Benny, der mit mir oftmals im Fußball-Podcast sitzt und der ja wirklich diehard Eisern Union-Fan ist, und für den ist eine Welt zusammengebrochen, als er das gesehen hat, dass Steffen Baumgart kommt. Und er mag den nicht sonderlich. Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie er, aber ich kann die Skepsis nachvollziehen, weil die, wenn du auch in Kommentarspalten guckst, die Meinungen waren auch sehr gespalten. Ne? Also von dem einen, der gesagt hat, ja, komm, und der hat ja auch familiäre Verbindungen zu Union, hat da gespielt, seine Frau ist doch da auch irgendwie Teambetreuerin oder irgendwie sowas in die Richtung. Also, ne, du hast da eine Verbindung hin. Aber sportlich lief es zuletzt auch nicht so sonderlich gut. Also hat mit dem HSV, ist nicht aufgestiegen, nicht nur nicht aufgestiegen, sondern wurde jetzt auch entlassen. Und er soll jetzt mit Union die Liga halten. Boah. Also, dass da eine Skepsis existiert, kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, aber ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen. Ich bin nicht der Meinung, dass der Abstieg jetzt fix ist. Aber das ich bin mir da noch total, total unsicher, aber ich springe jetzt auch nicht vor Begeisterung über Bäume. Also, ja, weiß ich nicht. Ist halt nicht so eine, halt so eine klassische Lösung halt. Nicht, aber nichts, mir so denke, wow, gut, mega.
Nee, also ein Upgrade sehe ich darin auch nicht, wie gesagt, Bo Svensson. Ich hätte ihm zugetraut, den Karren umzureißen und da ein bisschen was zu entfachen in Berlin. Jetzt wird es eben Steffen Baumgart, das habe ich schon letzte Woche zu David gesagt, ich finde es beeindruckend, dass Baumgart es echt aber hinbekommt, immer zu Vereinen jetzt auch zu wechseln, die in irgendeiner Weise auch doch zu ihm passen. Ne? Also klar, und bei Union hat er sowieso schon vorläufig eine Verbindung irgendwie zu gehabt, aber der HSV, Köln, das sind ja irgendwie alles Clubs, die, ich weiß nicht, wie aus dem Fleisch von Baumgart auch ein Stück weit gebastelt wurden. Also, ja, ich glaube, man kann ihm auf jeden Fall nicht vorwerfen, den Weg eines, was weiß ich, Jürgen Klopp gegangen zu sein, der ja jetzt mittlerweile im ERB-Universum fischt. Aber ja, ich bin sehr gespannt, was da aus Union wird. Noch eine Personalie, die uns sehr beschäftigt hat, war natürlich André Breitenreiter, der jetzt neuer Trainer bei Hannover 96 wurde, Leitl als Coach bei 96, obwohl man ja sehr nah dran ist an der Tabellenspitze, auch wenn man jetzt nicht, ich glaube, man ist auf Rang 7 oder so, wurde entlassen. Muss ich sagen, das hat schon bei mir auf Unverständnis getroffen. Ich meine, wir alle kennen Hannover 96 in den letzten Jahren. Man tat sich immer sehr schwer, was Aufstieg angeht, auch wenn man vielleicht zu den Contendern gezählt wurde. Man hat jetzt aber, wie gesagt, man ist in guter Ausgangslage, spielt über weite Strecken guten Fußball unter Leitl. Ich habe es nicht nachvollziehen können.
Es kam, ja, ein wenig aus dem Gar nichts. Also klar, jetzt, wenn du auch die letzten Spiele so anguckst, ergebnistechnisch lief es nicht mehr so gut. Das muss man fairerweise schon sagen. Also es ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Fakt ist aber immer noch, dass die Tabelle durchaus was anderes sagt und hergibt. Und da kann ich es halt auch nicht so richtig nachvollziehen. Also, ich bin jetzt kein Hannover 96-Experte, um Gottes Willen, aber die Erfahrung hat ja auch immer so ein bisschen gemacht, Kontinuität zahlt sich irgendwann aus, wenn es vor allem der richtige ist. Und ich hatte zumindest jetzt nicht den Eindruck, dass Stefan Leitl komplett auf dem Holzweg ist mit dem, was er mit Hannover 96 so anstellt. Wenn man jetzt nach der Saison gesagt hätte, okay, Aufstieg ist unser absolutes Ziel und das haben wir nicht erreicht, hätte man jetzt sagen können, gut, okay, dann ist das so. Aber jetzt in dieser Saisonphase weiß ich nicht. Und ich bin auch kein so unfassbarer Fan von André Breitenreiter, muss ich auch ehrlich sagen. Also auch wenn er jetzt scheinbar für Hannover 96 die richtige Lösung sein könnte, ist das auch so eine Verpflichtung, wo ich jetzt nicht vor Begeisterung aus dem Fenster springe? Also wenn man sowas macht, habe ich immer so ein bisschen die Erwartungshaltung. Garantie hast du bei keinem Trainer, aber da habe ich immer so ein bisschen die Erwartungshaltung, okay, der Trainer muss mir was geben, was deutlich besser ist als Stefan Leitl. Und das sehe ich jetzt bei André Breitenreiter ehrlicherweise nicht. Aber kann mich auch irren.
Ja, ich fand die Personalie schon sehr spannend. Also erstens, er war ja selbst auch schon bei Hannover 96 Trainer von 2017 bis 2019 nach Schalke, nach diesem Jahr auf Schalke, was ja auch erfolgreicher war, als jetzt die Entlassung nach einem Jahr aussagt. Ich meine, man hat da einen sehr komfortablen 5. Platz eingefahren. Das war in den letzten Jahren von einem gewissen Clemens Tönnies offensichtlich irgendwie zu wenig. Und nachträglich beißt man sich da auch so ein bisschen selbst in den Arsch für, weil der Fußball, den man unter ihm gespielt hat, tatsächlich noch mit der ansprechendste war in diesen Jahren danach. Ja, auch davor mit Paderborn aufgestiegen. Hannover war, glaube ich, auch noch relativ solide dann. Dann gab es ja dieses Gastspiel bei Zürich. Ich weiß gar nicht mehr, wie erfolgreich das lief. Aber ja, dann Hoffenheim und Huddersfield war dann mehr oder minder erfolgreich, sage ich mal. Aber ja, wieder ein Trainer mit Stallgeruch, der schon bei Hannover war. Vielleicht wollte man die Chance jetzt nutzen, weil er eben noch auf dem freien Markt war. Und denkt noch an diese Zeit zurück. Aber ja, auch das eine spannende Personalie für eine zweite Liga auf jeden Fall. Weil in ihm sehe ich keinen Zweitligatrainer jedenfalls.
Nee, ich auch nicht so richtig. Aber lassen wir uns überraschen. Und was so ein bisschen schade ist, dass Felix Magath nicht Unterhaching Trainer geworden ist. Das wäre sehr amüsant gewesen. Aber das vertiefen wir jetzt nicht. Stattdessen ist Heiko Herrlich. Gut, ist er auch mal wieder auf dem Markt. Weil auch spannend ist, meinst du, der kann dritte Liga? Also.
Ja, bei Heiko Herrlich denke ich immer noch an die Leverkusen-Zeit zurück und denke mir, so schlecht war es ja gar nicht. Oder?
Ja.
Also, deswegen, ich bin jedes Mal wieder überrascht, wenn ich sehe, wo es dann Herrlich hin verschlagen hat. Aber ja, mal sehen, was da in der dritten Liga
genau,
geht.
Ja, genau, das machen wir jetzt nicht in der tiefen Analyse hier über Haring.
Es geht zu weit. Aber genau, am 10. Januar geht übrigens die erste Liga schon wieder los. Und das auch mit einem richtigen Kracher, Dortmund gegen Leverkusen. Also besser kann man, glaube ich, den Saisonstart nicht hinlegen. Da können wir uns auf eine Top-Partie freuen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was dich jetzt so in der Vorbereitung beschäftigt?
Ja, an sich sonst erstmal nicht. Es haben ja alle durchgespielt. Vinicius hat wieder Vinicius-Sachen gemacht. Und ja, ansonsten, Man City gewinnt endlich mal wieder. Lang ist's her. Aber ansonsten, ja, vielleicht habt ihr Premier League alle zwischendurch mal ein bisschen geguckt. Da wurde ja durchgespielt gestern Liverpool gegen Manchester United. Vielleicht eine Erwähnung. Ein sehr schnuckliges 2:2 war ein sehr schönes Spiel. Und vor allem werden dann alle Harry Maguire-Hater dann wieder Content bekommen haben, wie er dann relativ freistehend vor Tor den Ball in den 8. Stock schießt. Gut, aber er ist halt auch kein Mittelstürmer. Aber da dachte ich mir gestern auch wieder so, oh Mann ey, der kann einem auch echt nur noch leid tun, der kann auch nur noch Sachen falsch machen, ne? Und das ging dann auch kurz danach wieder viral. Der tut mir auch, also ich bin kein großer Harry Maguire-Fan, aber er tut mir auch wirklich leid, weil er kann wirklich auch tun und lassen, was er will. Das, ja, Mann.
Ja, das stimmt. Ja, das ist wirklich ein Pechvogel vor dem Herrn, der Mann. Und jeder hat auch eher was Negatives im Kopf, wenn man an diesen Mann denkt. Ja, aber ich glaube, so viel sei es erstmal. Viel mehr müssen wir, glaube ich, aktuell über Fußball noch nicht reden. König Fußball hat noch ein paar Tage Pause, zumindest in Deutschland. Und die nutzen wir, glaube ich, auch für uns, um mal ein bisschen nochmal zu recovern und dann wieder frisch reinzustarten. Du dann ja auch, David. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst. Und ja, vielleicht nochmal sei da auch darauf hingewiesen, folgt Football's Coming Home natürlich auf eurem Podcast-Feed. Ansonsten findet man dich immer noch unter Fußballfilm und mehr, richtig?
Ja, immer noch. Mal gucken, wie lange, aber aktuell immer noch, ja. Gerne. Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal und freue mich dann auch dann im nächsten Jahr auch wieder, wenn ihr auch wieder zu mir kommt, wir wieder Sachen zusammen machen. Das ist wie in guter alter Jahresmanier. Ich habe ja auch jetzt im letzten Jahr dann, glaube ich, wieder mir die Statistik angeguckt, wer wie oft da war. Da habe ich auch festgestellt, auch, ihr wart auch bei mir.
Ich war selbst erschrocken. Ja.
Ja, also gut, es war auch EM, da haben wir viel zusammen gemacht, aber auch danach, also, aber ist ja eigentlich nur der Beweis, dass gut funktioniert offensichtlich.
Ganz genau, eine fruchtbare Kooperation und genau, das nächste Mal fachsimpeln wir wieder bei dir ein bisschen mehr über Fußball. Dementsprechend, Leute, habt eine schöne Sportwoche, genießt heute den letzten Wettbewerb der Vierschanzentournee in Bischofshofen und alles andere, was jetzt so langsam wieder reinstartet. Und damit bis dahin, ciao.
Macht's gut, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.